Also mein Vater konnte eine Erfüllung darin finden, im Winter sehr früh aufzustehen und dann den ganzen Tag zum Rebschnitt in die Weinberge zu gehen, ohne Essen und erst nach der Dunkelheit wieder nach Hause zu kommen. Als ich dann ging, verabschiedete er sich mit einer Botschaft, die mir sehr ans Herz ging. Er sagte, als ich in der Tür war, warum sonst hätte er sterben und wieder auferstehen sollen? Ich hatte keinen Gotteszweifel oder so irgendwas oder Glaubenszweifel, das hatte ich nicht. Und es passieren ja immer wieder so Wunder, dass man plötzlich in Dingen etwas Wertvolles erkennt, wo man nicht gedacht hätte, es zu finden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche mit meiner Kollegin Julia Schnitzler im Wechsel mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Volker Wissing. Hallo.
Ich grüße Sie, hallo.
Ich werde Sie für alle, die nicht so genau wissen, wer Volker Wissing ist, auch noch ausführlich vorstellen. Aber in unserem Podcast gibt es immer die gleiche erste Frage und die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Das tue ich regelmäßig, weil ich mich mit der Frage des Lebens und dem eigenen Tod kontinuierlich auseinandersetze, weil ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, dass man sich ein Bewusstsein darüber bildet und dass man sich auch der Situation bewusst ist, dass die Zeit auf Erden endlich ist.
Aber gibt es irgendwie einen bestimmten Anlass oder eine bestimmte Situation? Manche erzählen, vor dem Schlafengehen fällt ihnen das ein oder manche erzählen irgendwie am Todestag der Eltern oder irgendwie sowas. Gibt es irgendeine Situation, wo das bei Ihnen mal aufkommt?
Es kommt vor, dass man Todesanzeigen in der regionalen Zeitung liest und feststellt, dass das Leute sind, die im Grunde genommen aus der gleichen Generation stammen und fragt sich dann eben auch, ist man sich eigentlich darüber im Klaren, dass es da jederzeit auch eine Veränderung geben kann? Und natürlich macht man sich auch Gedanken, was das für die eigene Familie und die Menschen bedeutet, für die man Verantwortung trägt. Auch vor dem Hintergrund ist es, finde ich, wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen, ohne zu verzweifeln, aber eben auch ohne zu vergessen, dass man ja mit dieser Situation auch so umgehen muss, dass man Vorsorge trifft.
Ich werde gleich später nochmal fragen, was das dann so für Gefühle sind, die dann aufkommen, aber jetzt stelle ich sie erst nochmal vor. Volker Wissing ist Jurist und vor allem bekannt als Politiker. Wir sind hier in Landau in der Pfalz, hier kennt man ihn schon lange, aber bundesweit ist er vor allem bekannt geworden als FDP-Generalsekretär und als einer der Architekten der sogenannten Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die bis Anfang November 2024, also bis vor ein paar Monaten, Bestand hatte. Volker Wissing war aber auch danach noch, bis März diesen Jahres, also bis zum Antritt der neuen Regierung, Bundesminister für Digitales und Verkehr und Bundesminister für Justiz, wobei er das zweite Ministeramt nur einige Monate inne hatte, denn er ist, anders als die anderen FDP-Minister, eben in der Regierung geblieben, als die Koalition auseinandergegangen ist. Jetzt ist zumindest die Karriere als Spitzenpolitiker erstmal zu Ende. Über dieses Ende werden wir sprechen und über die anderen Facetten des Endes. Nochmal vielen Dank, dass Sie dabei sind, Herr Wissing.
Sehr gerne.
Ich habe es gerade schon gesagt, der Podcast heißt Über das Ende. Bei Ihnen ist vor kurzem etwas Großes erstmal zu Ende gegangen, nämlich diese Karriere als Spitzenpolitiker. Wie fühlt sich dieses Ende im Moment an, so jetzt, wo 2,5 Monate vergangen sind?
Es fühlt sich gut an, für mich auch ein Stück weit normal. Ich sehe sehr viele positive Dinge. Ich habe mehr Hoheit wieder über meine eigene Zeit, über mein eigenes Leben. Ich kann stärker wieder ich selbst sein. Also man gewinnt sehr viel Freiheit, wenn man solche Ämter nicht mehr hat. Man verliert natürlich auch enge, vertraute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem fehlen, weil man sie wertgeschätzt hat und einfach gerne mit ihnen zusammengearbeitet hat. Aber wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten und an keinem wie an einer Heimat hängen, sagt Hesse. Und ich finde das ein schönes Bild und ich habe diese Heiterkeit. Ich bin zufrieden, freue mich über jeden Tag und frage mich, was ich an diesem Tag machen kann und wie ich Dinge vorantreiben kann. Insofern gibt es keinerlei Wehmut. Und die Zukunft, die entdeckt man ohnehin nicht im Rückspiegel.
Aber wenn Sie sich versuchen zurückzuerinnern, in dem Moment, als Ihnen irgendwann klar wurde, also jetzt ist meine politische Spitzenkarriere erstmal zu Ende, können Sie sich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat? Weil man sagt ja auch, scheiden tut weh oder sowas. Also enden ist nicht immer nur was Angenehmes, sondern wahrscheinlich auch was mit Wehmut verbunden ist, auch wenn Sie sagen, jetzt empfinden Sie das nicht. Aber war das trotzdem schwierig?
Nein, ich hatte immer einen sehr realistischen Blick auf die Dinge. Und das hat mir geholfen, auch sachlich damit umzugehen. Ich bin nie mit dem Amt verschmolzen. Ich habe immer darauf geachtet, dass mein Privatleben und dass auch ich als Person mit dem Amt nicht irgendwie so scheinbar eins werden. Manchen passiert das leider. Dann, glaube ich, tut das Scheiden weh, weil man das Gefühl hat, einen Teil seiner Person zurückzulassen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe auch ein soziales und privates Umfeld, das mich in keiner Weise anders behandelt hat, als ich Minister war, als das vorher der Fall gewesen wäre. Und ich bin Teil.
Aber wie geht das? Entschuldigung, wenn ich mal unterbreche, weil man ist ja als Minister wirklich wahrscheinlich, weiß nicht, ich glaube, viele Leute stellen sich das gar nicht so vor, aber so beschäftigt, man hat wahrscheinlich wenig Zeit für andere Dinge. Und dass man dann das schafft, sowohl persönlich davon irgendwie Abstand zu behalten und gleichzeitig das Umfeld es auch schafft, einen noch weiterhin so voll wahrzunehmen wie vorher. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, mir war es sehr wichtig, dass meine Familie, mein engstes Umfeld, dass sie bei diesen schwierigen Situationen nicht Schaden nimmt. Denn eine schwierige Situation ist es natürlich, wenn man als Minister Verantwortung für viele trägt. Deswegen habe ich mich immer auch in familiäre Dinge integriert und mich eingebracht. Also was sind das für Sachen? Einkaufen, kochen, bei meiner Mutter irgendwie die Wiese mähen oder solche Sachen. Also das war für mich selbstverständlich auch weiterhin etwas, was ich auch machen wollte. Und solche Alltagsdinge, die erden dann sehr stark. Ich selbst hatte das Glück, dass ich in einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden bin. Mein Vater war Lehrer und hat auch ein Weingut betrieben. Und auf dem Gut groß zu werden, bedeutet zwangsläufig geerdet zu sein. Und sehr landwirtschaftliche Tätigkeit haben, sind sie im wahrsten Sinne des Wortes geerdet.
Also ist es in einer gewissen Weise die Herkunft, die Sie dazu befähigt hat, das so zu machen? Und oder hat es auch was mit Begabung zu tun oder mit der Umgebung? Ich versuche es noch zu verstehen, dass man das wirklich schafft und das andere ja nicht schaffen.
Wahrscheinlich ist es auch eine Typfrage, inwieweit man sich auf die Schmeicheleien und Eitelkeiten öffentlicher Ämter einlassen möchte oder eben nicht. Für mich war das immer ein Tabu, mich dem hinzugeben. Und dadurch habe ich auch nichts verloren. Für mich war das alles immer Mittel zum Zweck, also wenn man mit einem Fahrer fährt, das ist einfach notwendig, weil man zu viele Termine hat. Man kann sich nicht jedes Mal da selbst ans Steuer setzen, aber ich habe das zum Beispiel privat so gut wie nie genutzt, ganz bewusst, weil ich nicht anders leben wollte als Privatperson während meiner Ministerzeit, als jeder andere Bürger auch. Und deswegen hat sich in der Hinsicht für mich auch nichts verändert. Viele diskutieren ja beispielsweise diese Fragen, wie geht man jetzt ohne Fahrer im Alltag um, kann man noch Auto fahren? Also solche Fragen haben sich mir nicht gestellt, weil ich bewusst das nicht im privaten Bereich nutzen wollte, obwohl ich es hätte können.
Aber es war ja sicherlich auch, stelle ich mir so vor, man macht sowas nicht, wenn es einem nicht auch Spaß macht, wenn es einen nicht auch erfüllt. Also das hört sich jetzt fast so ein bisschen so an, als wäre das etwas gewesen, was ich jetzt aus Pflichtbewusstsein, das haben Sie ja auch oft gesagt, gemacht haben, aber war es auch trotzdem was Sie erfüllt haben, was Ihnen Spaß gemacht hat?
Ja, ich sehe eine Erfüllung darin, mich mit meinen persönlichen Fähigkeiten in die Gesellschaft einzubringen und frage mich und prüfe mich, was kannst du und wo kannst du etwas bewirken, und da will ich dann auch agieren, und das mache ich dann auch mit Arbeitseifer und auch mit einem Ehrgeiz. Sonst, glaube ich, wird man nicht Bundesminister. Das ist so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt wegen des Ansehens des Amtes oder sowas machen wollte, sondern es ging einfach darum, sich einzubringen. Und das habe ich gerne gemacht und mache ich jetzt künftig an anderer Stelle.
Aber war es so ein Lebensziel, Minister zu werden, trotzdem für Sie?
Ich habe das nie so geplant. Das war für mich immer ein Thema, dass ich mich politisch engagieren möchte, weil ich Verantwortung für die Demokratie übernehmen wollte. Und ich bin ja von der Ausbildung her Jurist, und da beschäftigt man sich intensiv auch mit Staatsrecht und kommt zwangsläufig mit politischen Fragen in Kontakt. Ich hatte als Schüler das Glück, auf einer Schule zu sein, in der sehr viele Politiker Gast waren und zu uns Schülerinnen und Schülern gesprochen haben. Und ich habe das damals schon irgendwie interessiert. Was sind das für Menschen, die solche Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen in einer Demokratie? Und dann war das so, dass man mich irgendwann, ich war junger Richter, da hatte man mich gefragt, ob ich bereit sei, mich ins Justizministerium des Landes abordnen zu lassen, um dort eine Aufgabe im Umfeld des Ministers zu übernehmen. Das hatte gar keinen politischen Hintergrund. Das ging darum, dass der Minister einen Redenschreiber suchte, und der Präsident des Landgerichts und auch des Oberlandesgerichts, die kannten mich und hielten mich dafür für geeignet. Ich habe pflichtbewusst Ja gesagt. Ich hatte damals zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich kann das gar nicht ablehnen. Das ist irgendwie auch eine Chance, aber auch eine Ehre, dass man dass man diesen Auftrag bekommt. Und da bin ich dann in Kontakt mit Politik gekommen und mit ministerieller Arbeit. Und das fand ich sehr, sehr lehrreich, sehr interessant und war dann auch bereit, Kandidaturen zu übernehmen und bin dann irgendwann im Bundestag gewesen, habe dort 10 Jahre lang Politik gemacht und dann später, als meine frühere Partei Schwierigkeiten hatte, bin ich eher auch in der stand ich auch in der außerparlamentarischen Zeit zur Verfügung und habe dann die Partei in Rheinland-Pfalz wieder in die Verantwortung geführt, sowohl parlamentarisch als auch in die Regierungsverantwortung und habe dann selbst ein Regierungsamt übernommen. Aber es war immer...
Ist alles so passiert eher, oder?
Ja, es war eben so, ich habe die Verantwortungsbereitschaft gehabt, ich habe die Arbeit erbracht und am Ende entstand daraus ein Auftrag, den ich angenommen habe. So muss man es sich vorstellen. Es wäre für mich nie ein Problem gewesen, diesen Auftrag nicht zu bekommen. Da hätte ich etwas anderes gemacht. Ich war nie so, dass ich mich emotional irgendwie in eine Situation begeben habe, dass ich von irgendetwas abhängig gewesen wäre. Und ich finde, solche Sachen muss man auch so angehen. Ansonsten läuft man Gefahr, unglücklich zu werden. Und ich bin da nun jemand, der Freiheit sehr liebt. Und frei zu sein bedeutet ja nicht nur frei von, also die Freiheit zu Entscheidungen zu haben, sondern man sollte die Entscheidungen möglichst auch so treffen, dass man, wenn andere beispielsweise entscheiden, einen nicht zu wählen oder eine Partei entscheidet, einen nicht zu nominieren, dass man dann nicht aufgrund der Entscheidung anderer in eine unglückliche Lebenssituation rutscht. Das ist mir nie passiert, weil ich auf die Freiheit da sehr geachtet habe.
Aber Sie haben es vorher schon gesagt, man braucht ja auch Ehrgeiz, um sowas zu schaffen, weil es gibt ja in so Parteien dann viele Leute, die was werden wollen und vielleicht auch Leute, die es anders sehen als Sie, sondern das so absolut werden wollen. Und man, ich habe das jetzt nie durchlebt, aber ich stelle es mir schon so vor, dass es viel mit Ellbogen auch zu tun hat. Man muss sich halt durchsetzen wollen. Und also mir zumindest geht es im Leben so, dass ich mich diesem Stress und auch der Belastung, die das bedeutet, ja nur aussetze, wenn ich das auch wirklich will.
Das ist so. Man muss natürlich einen starken Willen haben. Aber klar ist auch, in der Politik begegnet man den Menschen in seiner ganzen Breite, in allen Facetten. Da kann man dran verzweifeln und kann auch darunter leiden. Ich habe das immer gut ausgehalten. Nicht, weil ich mir eine Illusion gemacht hätte, dass es irgendwie da viele Freunde gibt oder so, sondern weil ich mir gesagt habe, das ist ja eigentlich eine Form auch des sich ehrlich machens. So ist der Mensch und so kann er sein. Er kann intrigant sein, er kann unfair sein, ungerecht sein und so weiter. Das begegnet man dort begegnet man dem in einer ganzen Breite. Und das anzuerkennen und zu überlegen, wie kann ich einen Beitrag leisten, selbst an mir jeden Tag zu arbeiten, anders da durchzugehen und trotzdem auszuhalten, dass es so ist, das ist eine anstrengende Sache, aber eine lehrreiche. Und ich hatte immer für mich persönlich an der Politik auch immer das Interesse zu lernen. Das war für mich eine der größten Bildungschancen meines Lebens, Politik machen zu können. Und das habe ich als Bereicherung empfunden.
Und auf was richten Sie jetzt Ihren Ehrgeiz jetzt? Weil auch wenn Sie es so ein bisschen herunterspielen, glaube ich, muss man ja wirklich ein ehrgeiziger Mensch sein. Und das sind Sie bestimmt auch. Also Sie haben es ja auch ein bisschen gesagt, wenn jetzt dieses wahrscheinlich noch vor kurzem im Fokus stehende politische Karriere erstmal nicht mehr im Fokus steht. Was ist Ihr Ziel, sage ich jetzt mal im Moment? Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Das Gleiche wie vorher. Ich will mich mit meinen Fähigkeiten und meinen Möglichkeiten einbringen, Dinge voranbringen. Das kann man im Beruflichen als Anwalt sehr gut. Man kann Menschen helfen, Probleme zu lösen. Man kann helfen, Gerechtigkeit herzustellen oder zumindest dem Recht Geltung zu verschaffen. Man kann auch Leute unterstützen. Also ich bin auch immer im Ehrenamt engagiert. Und das ist so eine ganze Bandbreite von Dingen. Und natürlich will ich auch mein Wissen, was ich jetzt anhäufen konnte in den letzten Jahren, will ich auch gerne einsetzen. Also ich habe Anfragen, um Vorträge zu halten, auch im akademischen Bereich was zu machen. All diese Sachen, finde ich, sind lohnenswert. Und da kann man auch was zurückgeben, kann auch anderen Menschen helfen, von der eigenen Erfahrung zu profitieren. Es ist in der Tat so, dass man, wenn man Politik so betreibt, dass man die Chancen des, des eigenen Lernens da sehr stark nutzt, das ist schon eine extreme Erfahrung. Ja, ich habe Finanzmarktpolitik gemacht, konnte mich jahrelang mit Finanzmärkten beschäftigen. Ich hatte viel Steuerpolitik gemacht. Ich habe Verkehrspolitik, Wirtschaftspolitik, Landwirtschaftspolitik. Und oft entdeckt man dann, wenn man sich tief in diese einzelnen Themen einarbeitet, dass man dann auch wieder Querverbindungen entdecken kann, die vielleicht jemand, der nur in einem Bereich tätig ist, beruflich gar nicht so sieht. Nicht? Also beispielsweise, was für eine Bedeutung Landwirtschaft auch für die Innovation von Nutzfahrzeugindustrie hat oder was für eine Bedeutung digitale Technologien gerade im landwirtschaftlichen Bereich hat, weil dort eben die Margen so gering sind und damit der Effizienzgewinn eine besonders hohe Bedeutung hat und Technologien früher eingesetzt werden. Das würde man jetzt so gar nicht erwarten. Man würde denken, naja, im landwirtschaftlichen Bereich ist man eher traditioneller unterwegs. Dabei ist das ein Innovationstreiber, gerade auch im Fahrzeugbereich und im digitalen Bereich. Und sowas finde ich sehr spannend. Und mit dieser Erkenntnis kann man eine ganze Menge anfangen und auch lernen. Und das spielt dann wieder auch eine Rolle, wenn man die Frage der Bedeutung der Landwirtschaft für unsere Gesellschaft insgesamt beurteilt, kommt man vielleicht nochmal zu einem anderen Ergebnis, wenn man diesen Zusammenhang hergestellt hat. Und solche Zusammenhänge herzustellen, ist einem eben nur möglich, wenn man in diesen einzelnen Bereichen etwas tiefere Kenntnisse hat.
Das war jetzt so, Sie haben sich jetzt so beschrieben oder so leuchtet jetzt einem ja auch ein, dass man so vielseitig ist, wenn man das macht, was Sie gemacht haben. Sie haben so viele Sachen kennengelernt, unterschiedliche Dinge. Ich vergleiche jetzt einfach ein bisschen mit meiner Biografie. So, ich war eine Zeit lang auch im Pfarramt. Da hat man auch so viele unterschiedliche Tätigkeiten, in denen man ist, sozusagen von der Verwaltung einer Gemeinde bis zum Kindergarten, bis zur Beerdigung und so weiter. Aber gleichzeitig habe ich es dann auch immer so ein bisschen als Belastung empfunden, weil man ja nicht so eine Sache hat, auf die man sich ganz spezialisieren kann und in der man dann so richtig, richtig gut ist. Und dann war es für mich schön, wieder rauszugehen, mich in der akademischen Theologie zu beschäftigen und heißt, okay, jetzt kann ich wieder eine Sache, darauf kann ich mich konzentrieren. Gibt es bei Ihnen auch sowas, also eine Sache, die Sie denken, das ist der Kern eigentlich dessen, wofür ich brenne bei meiner Arbeit, das ist trotz der ganzen Vielseitigkeit das, was eigentlich mir am allermeisten am Herzen liegt?
Ich habe eigentlich für alles, was ich mache, einen hohen Anspruch an mich selbst, weil ich finde, wenn man eine Aufgabe übernimmt, dann sollte man der Sache und auch den Menschen, für die man die Aufgabe übernimmt, so viel Respekt entgegenbringen, dass man schon einen hohen Maßstab an die Qualität der eigenen Arbeit stellt. Das habe ich immer so gemacht und deswegen hatte ich nie das Gefühl, nicht tief einzutauchen in die Themen. Also ich habe zum Beispiel, als ich damals Wahlkampf gemacht habe in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015, die Wahl war im März, es war eine sehr wichtige Wahl, parallel voll meine Mandate als Anwalt gemacht und habe sogar im Februar noch irgendwie einen wissenschaftlichen Aufsatz veröffentlicht, den ich über die Weihnachtstage dann in den Ferien geschrieben habe, weil mir das einfach wichtig war. Das war für dieses Mandat wichtig, dass man das macht. Und da hatte ich dann auch eben die Motivation, sage ich mal, das auf einem Niveau eben zu bringen. Und solche Sachen sind jetzt mir wichtig. Also so grob drüber oder so nebenbei oder so, das ist nicht so meins. Wenn ich was mache, dann will ich es richtig und gut machen. Ob man das immer erreicht, das ist eine Frage, die sollte man nicht selbst beurteilen, aber der Anspruch ist da.
Also es ist eher so, nicht so sehr von der Sache her, es kommt nicht so sehr darauf an, was Sie machen, sondern eher so, wie Sie es machen, so verstehe ich Sie jetzt richtig. Das ist das, was Ihnen besonders wichtig ist.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Dinge, die man anfängt und nicht zu Ende bringt, dass die einen unglücklich machen und man sollte immer am Anfang sich schon überlegen, schaffe ich das auch durchzuziehen und was man anfängt, so für mich wichtig, sollte man möglichst auch ambitioniert zu Ende bringen. Und das ist dann auch eine befriedigende Situation. Also ist mir auch mit dem Ministeramt gegangen. Ich habe die Verantwortung angenommen und ich habe sie bis zu Ende getragen. Das hat sicherlich auch diese Haltung, meine Entscheidung damals beeinflusst, zu sagen, also ich habe keinen Grund zurückzutreten, deswegen trete ich nicht zurück. Also es ist jetzt keine schwierige Logik.
Aber schwierig war es wahrscheinlich trotzdem, weil es eben ja viele Konsequenzen hatte.
Ja, aber wissen Sie, wenn man Verantwortung übernimmt, dann kann man sie nur tragen, wenn man auch bereit ist, Konsequenzen zu ertragen. Ja? Also die Idee, man könne Minister sein oder man könne hohe politische Ämter übernehmen und Verantwortung für andere tragen und das Ganze wird dann für einen selbst ein kontinuierliches Nullsummenspiel, das ist eine naive Vorstellung. Und für mich war das ein Punkt, wo ich mir sicher war, dass meine Entscheidung für mich richtig ist Und dann war ich auch bereit, alle Konsequenzen dafür zu tragen, also den Austritt aus der Partei beispielsweise.
Was wollten Sie denn werden, als Sie klein waren, als Sie noch im landwirtschaftlichen Betrieb mitgeholfen haben?
Ich stamme aus einer Familie, in der man sich sehr früh mit der Frage beschäftigt hat, wo liegen die Fähigkeiten der Kinder und wie kann man sie unterstützen, diese Fähigkeiten zu entwickeln und sie auch dann in eine berufliche Tätigkeit zu bringen. Es ist nicht so, dass meine Eltern mir irgendwie vorgegeben hätten, was ich tun soll, aber Ratgeber waren die von Anfang an und haben sich sehr, sehr mit den Talenten der Kinder beschäftigt, wo liegen die Möglichkeiten. Und das war bei mir schon sehr früh so, dass wir darüber gesprochen haben, dass ich eine Geisteswissenschaft studiere und die Juristerei hatte mich auch immer interessiert. Ich hatte einen Onkel, der Jurist war, der ein Vorbild auch für mich war und dem ich sehr interessante und viele Gespräche auch später noch geführt habe. Insofern hatte ich gar keinen anderen Berufswunsch und bin sehr froh, dass ich da so eine starke Begleitung hatte von meinen Eltern.
Sie haben vorhin schon gesagt, Ihr Vater war Lehrer, der war ja, soweit ich weiß, Religionslehrer auch.
Ja, mein Vater war Religionslehrer und Deutschlehrer und war auch ordiniert, er war Prädikant in der protestantischen Kirche hier in der Pfalz und hat sehr viel gepredigt und sich sehr, sehr viel mit Theologie beschäftigt.
Und sind Sie immer mitgegangen in den Gottesdienst? Also mussten Sie mitgehen vielleicht?
Nein, mein Vater stammt aus einer calvinistisch geprägten Familie, die nicht missionarisch ist. Also diese Idee der doppelten Prädestination führt ja zwangsläufig dazu, dass man, was das Missionieren angeht, eine gewisse Gelassenheit hat. Wenn es ohnehin vorbestimmt ist, dann sieht man sich da nicht so als Akteur. Aber meinem Vater war das so.
Vielleicht müssen wir kurz erklären, was die doppelte Prädestination ist für alle, die es nicht so genau wissen.
Ja, also die Vorbestimmtheit eben, was wie der Mensch auf Erden sich verhält und was dann nach dem Tod passiert, sodass man also anders als andere Vorstellungen, die sagen, man muss sich quasi das Paradies auf Erden erarbeiten. Es ging Calvin davon aus, dass mit der Geburt quasi eine Vorbestimmtheit über die Aufgaben hier auf der Erde gegeben ist und auch für die Zeit nach dem irdischen Leben.
Aber darf ich kurz sagen, weil das doppelt bezieht sich aber auch auf sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
Also natürlich.
Das heißt sozusagen, es bedeutet auch, es gibt einige Leute auf dieser Welt, die sind dazu verdammt, egal was sie tun, verdammt zu sein, ja.
Genau, das ist die Kehrseite dieser Idee. Deswegen kann ich auch die Kritik daran verstehen. Aber ich will nur sagen, daraus resultiert eine gewisse Haltung und eine gewisse Lebenseinstellung. Und dazu gehört eben auch dieses wenig Missionarische. Das war bei meinem Vater sehr ausgeprägt. Der hatte sogar geradezu ein Desinteresse, so hätte ich es als Kind empfunden, mit uns über religiöse Fragen zu sprechen. Ich habe es so erlebt, dass wenn ich ihn gefragt habe, existiert Gott oder glaubst du an das oder was, sehr, sehr lange er irgendwie den Gesprächen ausgewichen ist und da gar kein Interesse daran hatte, das jetzt zu vertiefen. Das hatte allerdings den Effekt, dass er damit bei mir maximale Neugierde geweckt hat, weil er ansonsten sehr wissensvermittelnd immer war. Also ungefragt hat er einem irgendwelche Interpretationen von literarischen Werken irgendwie vorgetragen und manchmal war das für Kinder auch anstrengend, aber diese Fragen, die man dann an ihn gerichtet hat im theologischen Bereich, die blieben eigentlich eher so mit Desinteresse kommentiert. Das hat sich später dann geändert. Da war es sehr schön, weil er sehr viele wertvolle Hinweise auch geben konnte und sehr viel eben nachgedacht hat und ich konnte von seinem Wissen auch profitieren. Und manchmal hatte ich den Eindruck, wenn er mir ja mitgeteilt hat, dass er in dieser oder jener Kirche am Sonntag predigt, er mir damit sagen wollte, komm doch vorbei, ich habe dir was zu sagen. Und so habe ich dann teilweise die Predigten auch empfunden, dass da nicht nur...
Sie sind dann auch manchmal hingegangen?
Ja, ich bin meistens hingegangen, weil ich wusste auch, dass Ihnen das freut. Und
in welchem Alter sprechen wir jetzt? Wie alt waren Sie damals?
Das war jedenfalls nach meinem Abitur. Und ich habe dann, und auch später noch als Minister, es war schon so, dass ich auch mal in so einer Dorfkirche irgendwo aufgetaucht bin. Die Leute kannten mich und wussten natürlich, wenn es mein Vater sahen, warum ich da bin. Und das war schön. Also die Predigten waren dann teilweise sehr, sehr interessant. Und wir konnten dann danach eben über diese Dinge Gespräche führen. Oft bin ich dann noch zum Essen zu meinen Eltern gegangen danach und wir haben dann beim Essen darüber geredet und so. Das war ein sehr, sehr bereichernde Gespräche. Und da gibt es wirklich einzelne Predigten, die mich begleiten, die werde ich gar nicht mehr los. Ja, das ist so ein Schatz, den man so mitnimmt. Und da lernt man auch, wie wichtig das Wort sein kann für Menschen.
Aber der Calvinismus ist ja auch bekannt für seine Strenge. Diese Seite des Calvinismus war dann bei Ihnen zu Hause nicht so präsent. Also ich meine, um es zu erklären, sozusagen die Kirchenzucht ist sozusagen ein Mittel in der reformierten Konfession, eben zu sagen, wie man glaubt, muss sich auch in der Lebensführung ganz stark zeigen. Und damals, früheren Zeiten, hatten dann auch die Ältesten der Gemeinde den Auftrag, darauf zu wachen, dass es auch passiert in der Gemeinde.
Also diese Strenge, die kam schon auch zum Ausdruck. Vor allen Dingen war das bei meinem Vater, aber oder bei mir heute auch so eine Strenge an mich selbst. Das ist nicht etwas, was man auf andere projiziert, sondern an sich selbst stellt. Hohe Ansprüche an sich selbst, hohe Anforderungen an sich selbst zu stellen, so ist es richtig. Also das ist so. Mein Vater beispielsweise hat 7 Tage die Woche gearbeitet, ist nicht in Urlaub gefahren. Es sei denn, es war irgendwie nötig mit den Kindern. Da gab es mal so eine Phase, wo meine Schwester irgendwie so ein Bronchitis-Problem hatte und man empfahl, an die Adria zu fahren. Das war dann irgendeine Woche fürs Kind. Aber ansonsten, sobald das nicht mehr nötig war, war mein Vater aus dem Thema Urlaub raus. Und solche Sachen, ja. Und auch sehr so eine Neigung zur Askese. Also das war schon sichtbar und spürbar und hat eindeutig auch diesen religiösen Hintergrund. Das ist in der Familie da. Und von außen ist es vielleicht verwunderlich, aber selber findet man eine Erfüllung darin. Also mein Vater konnte eine Erfüllung darin finden, im Winter sehr früh aufzustehen und dann den ganzen Tag zum Rebschnitt in die Weinberge zu gehen, ohne Essen und erst nach der Dunkelheit wieder nach Hause zu kommen.
Und wie war es für den Rest der Familie? Hat die da auch Erfüllung dran gefunden oder hat man da, man könnte ja sich auch die gegenteilige Entwicklung, Sie haben es jetzt so ein bisschen beschrieben, dass Sie das ja auch übernommen haben, aber man könnte sich ja auch vorstellen, dass man das als Familie sich da auch überärgert, wenn der Vater nie in Urlaub mitfährt oder den Sonntag lieber auf dem Weinberg verbringt als mit den Kindern oder ich weiß nicht, was man machen könnte, Fußball spielen.
Also nein, weil das war so, dass das von meinem Vater ja kein Desinteresse an der Familie gewesen ist, sondern das war er. Und auf der anderen Seite gab es dann ganz viel, was er einem gegeben hat. Also Bildung, kluge Ratschläge, Unterstützung, ein bedingungsloses Einstehen füreinander. Also solche Sachen sind schon so von einem so großen Wert. Also so eine Verlässlichkeit, die in keiner Weise von mir jemals hätte angezweifelt werden können, weil sie authentisch und bedingungslos war. Also da stört es einen dann nicht, wenn der Vater sagt, ich will nicht in Urlaub fahren und Papa, fahrt ihr doch oder so. Das ist auch nicht so, dass ihn das gestört hätte. Wir sind dann tatsächlich mit meiner Mutter und meiner Schwester, machen wir heute noch, fahren wir. Mein Vater ist leider verstorben, aber wir fahren heute noch zusammen in Urlaub. Aber als er lebte, ist er auch nicht mitgefahren. Also es war für uns irgendwie okay. Das war so, es war für ihn gut. Und das finde ich auch eine schöne Sache. Also man muss das nicht als negativ empfinden.
Und wie war es von Ihrer Mutter? Der Seite Ihrer Mutter, ist sie auch religiös? Ich habe jetzt rausgehört, sie lebt noch, aber ihr Vater ist verstorben. Ist die Mutter auch religiös und hat sie das auch so gelebt?
Ja, wir sind, für uns spielt Religion eine selbstverständliche Rolle. Also wir sind da klar als Familie, meine Schwester auch. Für uns gehört das zum Leben dazu. Also.
Und wie ist es mit Ihrem Vater, wenn er ist jetzt gestorben? Haben Sie, da spielen ja dann auch religiöse Dinge eine Rolle, wenn jemand stirbt. Also manche Leute glauben an ein Leben nach dem Tod, manche Leute glauben, das ist das absolute Ende. Manche fühlen sich noch verbunden mit Verstorbenen, manche empfinden es nicht so. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie noch eine Verbindung mit Ihrem Vater über den Tod hinaus?
Ja. Ich hatte das Glück, dass ich mich sehr, sehr intensiv von meinem Vater verabschieden konnte. Mein Vater ist sehr bewusst und ja, mit einer klaren Haltung auch gestorben. Das war eine schwierige Phase für mich, weil ich damals Koalitionsverhandlungen im Bund geführt habe. Das war im Oktober 2021. Ich hatte aber, wie gesagt, also da bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit, mich an einem Wochenende sehr intensiv zu verabschieden. Und wie das für ihn typisch war, hat er das auch in aller Klarheit gesagt. Das Gespräch begann er damit, indem er sagte, ich muss ja nun nach da hinten. Damit meinte er den Friedhof. Also zeigte in die Richtung. Und ich sagte, ja, Und dann fragte er, wie komme ich denn dahin? Und so fingen wir an, diese organisatorischen Dinge zu besprechen, was ich sehr hilfreich fand, auch dieses offen damit umgehen können, auch tröstlich irgendwie. Und dann haben wir sehr viel über religiöse Sachen gesprochen, sehr persönliche Dinge, die ich nicht öffentlich erwähnen möchte, aber das war schon sehr, sehr kraftvoll, dieses Gespräch und länger. Und dann ganz am Ende, als ich ging, war es immer so ein bisschen schwierig in der Situation, weil es war die Wahrscheinlichkeit groß, dass es das letzte Gespräch war, das wir so führen konnten. Einmal, weil nicht klar war, ob ich ihn noch einmal lebend antreffe. Ich musste nach Berlin wieder, wenn ich das nächste Wochenende kam. Und zum anderen, weil auch nicht klar ist in so einer Situation, ob man dann noch jemanden in einer physischen Verfassung trifft, dass man so vertieft und...
Er war schwer krank offenbar.
Ja. Er war krank und wollte dann auch nicht mehr essen und wollte dann, dass das irdische Leben endet. Und als ich dann ging, verabschiedete er sich mit einer Botschaft, die mir sehr ans Herz ging. Er sagte, als ich in der Tür war, warum sonst hätte er sterben und wieder auferstehen sollen? Und wir haben das dann auf die Todesanzeige draufgeschrieben. Und ich finde, dass das eine Einstellung ist, die man gar nicht genug wertschätzen kann und die einfach ja, schön ist. Und seitdem habe ich ihn irgendwie gefühlt immer in meiner Nähe.
War es das letzte Gespräch?
Ja.
Und wie haben Sie den Satz denn gedeutet? Wenn Sie sagen, es ist sozusagen diese Botschaft, schätzen Sie hoch, also als ein Glauben an die Auferstehung der Menschen allgemein oder einfach als ein Auferstehung kann ja auch viel bedeuten. Also man kann sie ja auch sehr innerweltlich verstehen.
Die Botschaft war, macht euch keine Sorgen, ich bin getröstet, sicher und in guten Händen. So habe ich das gedeutet und ich habe dann auch mich nicht mehr umgedreht und was gesagt, weil ich mir gedacht habe, damit ist alles gesagt.
Und wenn Sie sich jetzt nochmal in die Zeit zurückversetzen, als Sie mit Ihrem Vater über Gott gesprochen haben, als er sich ja dann doch, wie Sie erzählt haben, irgendwann auch mit Ihnen darüber lieber gesprochen hat. Am Anfang haben Sie ja gesagt, dass er irgendwie versucht zu umgehen. Haben Sie damals wirklich eine klare Vorstellung von Gott irgendwie entwickelt? Oder war es eher sowas wie, ich nehme das jetzt auf, diese Glaubensbotschaften, und das war einfach so schon immer in der Familie und ich nehme es jetzt mal mit? Oder war das?
Na, ich hatte die schon. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich hatte keinen Gotteszweifel oder so irgendwas oder Glaubenszweifel, das hatte ich nicht. Ich habe da sehr früh als Kind so eine Gewissheit gefunden und kann jetzt auch nicht erklären, warum. Also, aber das hat die Frage, habe ich mir oft gestellt, ja, weil man ja in einem bestimmten Alter anfängt, auch Dinge anzuzweifeln oder so, das ist bei mir nie entstanden. Ich habe ganz früh als Kind da eine Gewissheit empfunden. Und muss man sagen, ich bin in einem Umfeld eben aufgewachsen, in dem das auch so gelebt worden ist. Das war so selbstverständlich da. Und dann wurde eben auch sehr viel vorgelebt. Das ist nicht nur mein Vater gewesen, der, sagen wir mal, in dieser Askese Glück finden konnte, sondern es gab auch noch eine ledige Tante von ihm, die im hohen Alter bei uns gewohnt hat auf dem Weingut und die auch dort gestorben ist, die wir auch versorgt haben, die ein Mensch war, der jeden Tag gute Laune hatte. Die hat nie irgendwie im modernen Sinne konsumiert. Die hat einfach nur gegessen und gearbeitet. Aber die war in einer Form glücklich und immer gut gelaunt und so. Und das hatte bei ihr, darüber hat sie auch viel gesprochen, also einen ganz tief religiösen Grund. Und das sicherlich war für mich als Kind auch prägend. Also ich hatte eine große Sehnsucht, mit dieser Frau irgendwie zu tun zu haben. Ich war immer bei ihr und war einfach nur da und habe da so Sachen erlebt, die ich skurril fand als Kind, weil wir waren ein modernes Haus, wir hatten also mit die ersten Telefon und Auto und was weiß ich und alles und so. Das war, also es war jetzt auf dem Land nicht so, dass in jeder Familie ein Auto war. Ne? Oft haben wir Leute dann mitgenommen und so. Meine Eltern hatten zwei Autos, weil beide berufstätig waren und waren ein moderner Haushalt. Und dann war da so Situationen wie, Anna fragte, willst du was Süßes? Und man sagte irgendwie ja und wunderte sich, was kommt jetzt? Und dann kommt so eine Tüte abgepackter Rosinen und man kriegt drei Rosinen hingelegt oder so. Aber das hatte so eine, für mich als Kind total skurril, weil ich war das gewohnt, dass man mir dann Schokolade gibt oder Kekse oder all diese Sachen. aber das oder so, aber das war von mit so einer liebevollen Hingabe gegeben, dass das einen wirklich einen viel größeren Wert hatte, ja, und das habe ich habe es total geschätzt und habe also diese Szenen, also dieses Rosinen geben, das hat sie ganz oft gemacht oder so. Aber die hätte mir jetzt auch nicht diese ganze Packung dahin gelegt, so oder so 3 oder 5 oder so, aber das war es dann auch. Und ich habe das einfach so als unglaublich empfunden, weil mir bewusst war auch als 4-jähriger Junge oder 5-jähriger Junge, dass da unglaublich viel drinsteckt, und zwar mehr als in 10 Tafeln Schokolade, die man ja im Supermarkt erwirbt. Das war mit Liebe gegeben.
Also Sie haben sozusagen Sie hatten keinen Zweifel, sondern Sie haben das von sich aus also von der Familie und von sich selbst aus auch irgendwie entwickelt, dieses, Sie haben ja gesagt, Gottesbewusstsein, oder welches, ich weiß nicht mehr genau das Wort gerade, aber das ist bei Ihnen auch immer was Positives gewesen, so wie ich Sie jetzt verstehe, weil man könnte ja auch, es gibt ja auch Leute, die empfinden das eher als was Belastendes, etwas, was einen Angst macht. Es gibt ja auch Traditionen, wo einem dann doch auch der strenge Blick Gottes auf einen selbst eingeredet wird und man denkt, man muss es jetzt auch irgendwie erfüllen und schaffen und schafft es vielleicht gar nicht.
Nein, also so einen Blick habe ich nie erlebt und sowas habe ich auch nie empfunden. Nur muss man sagen, dass ich als Kind früh auch gelernt habe zu beten und diese Möglichkeit auch für mich persönlich genutzt habe. Es ist ja nicht so, dass man als Kind oder als Jugendlicher immer nur glückliche Situationen hat. Es klappt mal was in der Schule nicht oder man ist vielleicht irgendwie unglücklich, weil im Freundeskreis irgendwas schiefgelaufen ist oder sowas oder was auch immer. Und solche Situationen, die waren für mich immer selbstverständlich, dass es diese Möglichkeit gibt und dass man die nutzen kann. Und ich habe das als hilfreich empfunden und daraus auch eine Präsenz wahrgenommen. Ich fühlte mich dadurch nie alleine. Und wahrscheinlich entsteht daraus dann auch irgendwann so eine Klarheit. Deswegen ist es schon wichtig, dass man das auch nutzt, also diese Möglichkeit.
Und beten Sie auch heute noch?
Ja.
Und wie haben Sie das, sagen, Ihr Vater war gar nicht missionarisch, Sie haben ja auch eine Tochter. Haben Sie ihr versucht, das weiterzugeben, dieses ja für Sie offenbar sehr positive Gefühl des Spürens von einer Gegenwart Gottes?
Ja, also wohl auf eine ähnliche Art und Weise, weil ich auch nicht dann so missionarisch gegenüber meiner Tochter war. Wir waren natürlich in bestimmten Dingen klar. Also sie war ein konfessionsgebundener Kindergarten. Das ist natürlich für uns klar, weil sie muss ja da also das kennenlernen, um es auch für sich nutzen zu können. Also wenn man gar nichts erfährt und es nicht weiß, dann ist das schwierig. Und deswegen, also klar, haben wir einen konfessionsgebundenen Kindergarten gewollt. Wir haben auch natürlich sie im Religionsunterricht angemeldet, das schon. Aber sie hatte auch nie irgendwie erkennen lassen, dass ihr das nicht gefällt. Und später war das so, dass sie dann sogar nach der Konfirmation so Seminare gemacht hat. Das hat sie aus eigenen Stücken gemacht. Das haben wir nicht weder vorgeschlagen noch irgendwie sie gefragt, ob sie das will, sondern das hat sie selber gemacht, so Seminare, um dann in der Jugendarbeit da auch mitwirken zu können. Das fand sie auch sehr schön und sehr erfüllend. Und sie hat selbst dann mit 17 damals, als mein Vater gestorben ist, die Sterbebegleitung machen wollen. Das fand ich auch bemerkenswert und hat mein Vater quasi, den sie sehr geliebt hat, in den Tod begleitet. Also die war dann 24-Stunden-Dienst bei meiner Mutter. Sie war da von der Schule freigestellt und hat dann dort quasi rund um die Uhr war sie präsent.
Und wenn Sie jetzt heute beten, ist das eher es gibt ja verschiedene Arten von Beten. Man kann bitten, man kann aber auch eher klagen oder man kann auch gar nicht so richtig Worte verwenden, sondern eher sich hinwenden, so was man vielleicht mit dem Wort der Andacht beschreiben würde. Ja, also man setzt sich in eine Kirche und ohne dass man jetzt konkret etwas betet, sondern man versucht einfach irgendwie Kontakt aufzunehmen. Was ist das bei Ihnen?
Also ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt verschiedenste Formen, Kontakt aufzunehmen. Ich selbst bin Kirchenmusiker, ich bin ausgebildeter Organist und habe natürlich auch die Musik genutzt, um ja, Verbindung herzustellen. Das ist für einen Kirchenmusiker ja ein großer Auftrag und auch ein sehnlicher Wunsch, das machen zu können. Ansonsten, ja, also das geht vom Sprechen und vom, ich glaube, mir ist es immer wichtig, ein Bekenntnis zu haben und auch eine Dankbarkeit zu äußern.
Genau so. Aber steht es für Sie gar nicht im Widerspruch zu unserer modernen Welt, dass man irgendwie an so einen Gott glaubt? Also jetzt gerade eben erst diese Woche war in der großen Wochenzeitung Zeit, da ein großer Artikel, kann Gott und Vernunft zusammengehen? Das ist eine uralte Frage, die sich Leute schon immer gestellt haben. Wie ist das für Sie, sozusagen die moderne Welt und Gott, ist das nicht auch ein Widerspruch?
Für mich ist das kein Widerspruch. Ich empfinde da eine Gewissheit, die über jeden Zweifel erhaben ist. Ich kann nicht erklären, warum, aber das ist für mich also keinem Zweifel zugänglich. Ich habe diese Debatten, ich kenne das, ich habe natürlich auch mit Freunden, manchmal im Freundeskreis oder so, in so Jugendjahren solche Diskussionen geführt oder während des Studiums oder so, aber ich habe das akzeptiert, dass andere sagen, ich kann das nicht, ich kann da nicht glauben, ist das absurd oder sonst was, aber ich habe das irgendwie nie für nachvollziehbar gehalten. Ja, es gibt eben Dinge, die sind halt auch größer als der Verstand und ich meine, damit muss man sich abfinden. Wir können ja auch nicht als Menschen irgendwie erklären, warum wir sterben und warum wir so ein starkes Bewusstsein haben und so viele Fähigkeiten auf der Erde haben und das dann irgendwie quasi einfach nur so als Biomasse wieder zurückgegeben werden soll. Das kann ja auch kein Mensch erklären. Und es gibt halt größere Dinge. Und es gibt aber auch größere Dinge als menschlicher Verstand. Und wenn man das zulässt, dass es sowas gibt, dann macht es ja keinen Sinn, das anzuzweifeln. Also ich bin für mich sehr dankbar dafür, dass es diese Gewissheit gibt. Aber ich kann auch nicht erklären, woher sie kommt.
Lassen Sie mich nochmal zurück auf den Anfang des Gesprächs gehen, als wir über Calvinismus und die doppelte Prädestination gesprochen haben. Da haben wir ja auch kurz gesagt, es ist auch so diese zweite Seite, dass es Leute gibt in dieser Vorstellung, die gar keine Chance haben, eigentlich ins Heil zu kommen, sagen wir jetzt mal. Es ist ja zutiefst, würden wir wahrscheinlich mit einem modernen Empfinden sagen, ungerecht. Ja, warum sollte jemand überhaupt keine Chance haben im Leben? Also ich meine, Sie waren ja lange in der FDP. Der Liberalismus sagt ja immer, jeder sollte eine Chance haben durch Bildung und sollte gerade in seinen Fähigkeiten befähigt werden. Ne? Und diese Vorstellung geht ja eigentlich davon aus, manche Leute können es gar nicht schaffen. Da könnte man sich ja auch schon allein deswegen von Gott abwenden und sagen, also was ist das für ein Blödsinn? Eine Welt, in der Menschen gar keine Chance haben.
Ja, nun muss man aber sagen, ich habe eine gewisse Gelassenheit. Wie gesagt, diese calvinistische Tradition, die hat sehr starke Auswirkungen auf die Einstellung zum Leben. Sie hat sehr starke Auswirkungen auf die Art, wie geht man mit Religion um und so weiter. Aber ich sag mal, für mich gibt es die unterschiedlichsten christlichen Religionen. Es gibt in der evangelischen Kirche auch unterschiedliche Strömungen. Aber das hat jetzt nicht so die große Relevanz. Also für mich ist die entscheidende Relevanz ist die persönliche Beziehung zu Gott. Ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dann ist es jetzt nicht so wichtig, welche Theorien Menschen sich von dieser gesamten Sache gemacht haben.
Das will ich nochmal anders sagen. Man könnte ja auf die Welt gucken und sagen, es ist auch eine empirische Wahrheit, dass sehr viele Leute keine Chance haben. Man kann sich viele Kinder vorstellen, die in Situationen geboren werden, wo sie selbst nicht herauskommen können.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das keine Chance ist. Ich meine, manchmal ist es eben auch so, dass wir diese Frage der Chancen auch vielleicht sehr aus dieser weltlichen und eingeschränkten Sicht eben haben. Also wenn das Ganze eingebettet ist in etwas Größeres, dann können wir vielleicht, solange wir auf Erden leben, noch gar nicht alles beurteilen. Und deswegen lohnt sich da so eine gewisse Gelassenheit und sich dann auch auf die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Auftrag zu konzentrieren. So,
könnte man sagen, die Chance, die dieses Leben, was uns aus menschlicher Perspektive chancenlos scheint, hat, ist eine Chance, die quasi über unsere Vernunft hinausgeht, eine, die wir gar nicht verstehen können.
Ja, und es passieren ja immer wieder so Wunder, dass man plötzlich in Dingen etwas Wertvolles erkennt, wo man nicht gedacht hätte, es zu finden. Die Rosinen sind sowas. Also ich kann mich an wirklich so gut wie keine emotionale Regung als Kind erinnern, wenn ich Pralinen, Schokolade oder sonstigen Kram geschenkt gekriegt habe, aber sowas. Und das sind so Sachen, da ist dann einfach mehr dahinter und oft sind die Dinge ja auch dort zu finden, wo man sie nicht sucht. Das ist ja eine wichtige Botschaft auch des Christentums. Ne?
Ganz am Anfang haben Sie ja schon erzählt, dass Sie sagen, der Tod etwas ist, was Ihnen immer präsent ist oder oft präsent ist in Ihrem Leben. Ist es denn was, was Ihnen Angst macht, etwas, was Sie fürchten?
Nein, keineswegs. Also ich meine, es gibt natürlich diese Sorge, die jeder Mensch hat, irgendwie Schmerzen zu erleiden oder unter eine Agonie zu erleben, die einem unangenehm ist. Aber die Tatsache, dass das irdische Leben endet, und das finde ich nicht belastend, solange nicht andere darunter leiden. Also für mich war das schon immer ein Thema, als meine Tochter ganz klein war und noch weniger selbstständig, dass das eine Horrorvorstellung, dass man so ein Kind dann so ein Kind nicht begleiten kann oder so. Das sind solche Sorgen gewesen oder so. Aber und vielleicht damit kann man sich vorstellen, dass man noch Angst verbindet. Aber mit der Tatsache des Sterbens, finde ich, sollte man nicht Angst verbinden, weil das ist ja im Leben angelegt und das ist ja Teil des Weges. Und wenn der Weg des Lebens richtig ist, dann ist auch dieser Weg richtig. Mein Vater wollte, dass wir am Grab ihn aussegnen mit diesem schönen Spruch, Jesus Christus hat durch das Kreuz und die Auferstehung das Grab von einer verderblichen Gruft zu einer göttlichen Schlafkammer gemacht, in der wir ruhen und aufwachsen zur ewigen Seligkeit. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und dieses Bild ist so tröstlich, dass man sorgenfrei oder angstfrei darauf zugehen kann.
Aber Sie sind ja jemand, der sehr viel Fähigkeiten hat, sehr, sehr viel erreicht hat schon in Ihrem Leben und sicherlich, Sie sind ja noch nicht so alt, 55, also auch noch viel erreichen will. Also ich stelle mir so vor, dass eben Handlung, ja, also Handlungsfähigkeit ist etwas, was uns Menschen ausmacht und besonders, wenn man eben so Fähigkeiten hat wie Sie. Und der Tod ist ja zumindest auf jeden Fall etwas, was uns ja vor eine Situation stellt, wo wir gar keine Handlungsmacht haben. Also man ist dem einfach ausgeliefert. Ja. Ist nicht dieses vielleicht etwas, was einem Angst machen kann, dass man dem so komplett ausgeliefert ist und es gar nicht in der Hand hat, man kann nichts tun?
Weil wir den Fehler machen, dass wir das als etwas Endliches sehen. Es ist ja nur so, dass der physische gemeinsame Weg auf Erden mit einem Verstorbenen endet. Aber es ist ja nicht so, dass der weg ist. Also Rilke hat das so schön beschrieben, indem er irgendwie sinngemäß sagt, Menschen machen alle den Fehler, dass sie zu sehr unterscheiden. Engel, sagt man, wissen oft nicht, ob sie unter Lebenden gehen oder Toten. Also diese Unterscheidung, die ist für uns halt so greifbar, weil man sieht den Leichnam und man muss sich davon trennen und man sieht den Menschen physisch nicht mehr, man kann ihn nicht mehr anfassen, man kriegt keine gesprochenen Antworten oder so. Aber ich habe nicht empfunden, dass die Menschen, die verstorben sind, weg sind. Also das ist nicht so. Und natürlich verblassen auch Erinnerungen, weil man dann irgendwann einen Lebensweg geht, den man nicht mehr physisch teilt. Ja, aber trotzdem bleibt eine erstaunliche Nähe. Und deswegen finde ich, dass es kein Grund für Angst ist. Es ist anders, aber es ist nicht schlimm.
Aber haben Sie dann tatsächlich so eine Vorstellung von einem ewigen Leben, wo man sich persönlich wieder trifft?
Ich neige dazu, nicht mir so solche Vorstellungen zu machen, weil ich glaube, dass wir dann aus einer irdischen Sicht uns so eine Geschichte da ausdenken, sondern für mich kann diese Frage offen sein. Das ist für mich kein Problem. Und ich glaube, dass das besser ist, das offen zu haben, wie das ist. Ja? Also wie ist man dann, was für eine Beziehung hat man zu Verstorbenen, wenn man selbst verstorben ist? Heute hat man Erinnerungen, man hat manchmal das Gefühl der Nähe, manchmal schmunzle ich auch, weil ich irgendwie ungefragt irgendwie meine, zu wissen, was mein Vater gerade zu einer bestimmten Situation sagt, und empfindet es dann als wahnsinnig nah und präsent. Und deswegen ist das für mich ist das nicht wichtig, dass ich mir diese Frage jetzt beantworte. Ich lebe hier noch auf der Erde und habe hier Aufgaben und Dinge zu tun und freue mich irgendwie über das Leben und kann mit Menschen zusammen sein und danach wird es gut.
Das war eigentlich ein schönes Schlusswort, Herr Wissing. Vielen Dank, dass Sie sich dem Gespräch über das Ende gestellt haben.
Dankeschön.
Das war über das Ende, Folge 41. Und vergessen Sie nicht, uns 5 Sterne dazulassen und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut